Startklar für Hydrohelden, der Hydraulik-Podcast mit Lars Benk und Andreas Klöß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hydrohelden-Podcasts, dem Podcast für Hydrauliker. Mein Name ist Andreas Klöß und bei mir ist wie immer der Lars Benk. Hallo Lars.
Hallo Andreas.
Ja, heute haben wir einen besonderen Gast wieder, und zwar den Benedikt Jülicher von Westelektronik. Jetzt hätte ich den Namen fast noch falsch ausgesprochen, aber macht nichts. Wir wollen ja authentisch bleiben. Ja, der Benedikt ist, wie gesagt, von Westelektronik. Westelektronik ist Anbieter für Regelungselektronik für Hydraulikkomponenten. Benedikt, habe ich das richtig gesagt?
Ja, das hast du richtig gesagt, Andreas, genau. Hallo erstmal auch.
Hallo. Ja, Benedikt, stell dich einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du bei West? Und
ja, genau. Ich bin der Benedikt Jülicher. In meinem früheren Leben war ich eigentlich mal Entwickler. Dann hat man aber eigentlich festgestellt, dass ich zu viel rede für einen Entwickler. Und seitdem besteht mein Job eigentlich nur noch aus Kaffee trinken und quatschen. Oder wie es halt als Jobtitel bezeichnet wird, Vertriebsingenieur. Ich decke den kompletten Customer-Service-Bereich ab, von Support bis hin zu Vertrieb.
Okay. Und was macht Westelektronik genau und mit welchen Themen beschäftigt ihr euch schwerpunktmäßig?
Ja, wie du schon eingangs gesagt hast, wir stellen hydraulische Regelmodule her. Unser Firmenziel ist es im Prinzip, eine smarte Verbindung zwischen Elektronik und der leistungsstarken Hydraulik zu schaffen.
Cool. Ja, und wenn du nicht viel redest und den Leuten was verkaufen willst, was machst du dann in deiner Freizeit?
Ja, ich höre natürlich den Hydrohelden-Podcast.
Das ist sehr löblich, super.
Das wollen wir hören.
Ansonsten findet man mich halt häufig im Fitnessstudio oder in der Tanzschule. Aber ich sage auch selten zu einem guten Buch oder einer Serie nein.
Super.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Benedikt, wir hatten es schon eingangs gesagt, es geht um Steuern und Regeln. Haben wir ja schon vielfach gehört. Jetzt mal ganz einfach angefangen. Was ist denn der Unterschied zwischen Steuern und Regeln?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Lars. Ja, das eine fängt halt mit einem S an und das andere mit einem R. Nee, Spaß beiseite. also Steuern ist im Prinzip ganz einfach gesagt, ich gebe einen Befehl und der wird ausgeführt. Ein klassisches Beispiel dafür ist das Garagentor, was jeder zu Hause hat. Du drückst auf das Knöpfchen, das Garagentor fährt hoch. Genau, und Regelung ist auch anders. Regelung erfasst jederzeit den momentanen Zustand und gleicht den mit einem gewünschten Wert, also mit einem Sollwert ab. Also ein Beispiel, was jeder von uns zu Hause hat, ist eine Heizung, die misst die Umgebungstemperatur. Du stellst ja mit dem Thermostat ein, wo du hin möchtest, und die wird halt entsprechend immer versuchen, den Wert zu erreichen. Also Heizung ist im Prinzip die dümmste Regelung, die es gibt. Die ist ja, ich gebe Power, bis ich den Wert leicht überschritten habe, dann lässt die es sein und dann fängt sie wieder an. Genau.
So eine ähnliche Regelung habe ich zu Hause auch, das nennt sich Kachelofen. Da schmeißt so viel Holz rein, wie es geht, allerdings ist es rein steuern, weil irgendwann wird es so sackewarm, dass es dann wieder kalt kriegt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Benedikt, für das Thema Steuern, welche Applikationen fallen dir denn spontan ein, wo ihr euch mit der Westelektronik beschäftigt?
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass Steuern überall da zum Einsatz kommen kann, wo jetzt keine super Genauigkeit erforderlich ist. Also ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel genommen, wenn ich jetzt so ein Räumfahrzeug habe, das hat ja einen Schneeflug vorne dran. Und diesen Schneeflug, den kann man hydraulisch halt verstellen. Also es ist Zylinder raus, Zylinder rein. Das ist halt eine einfache Steuerung. Und das wäre eine Applikation und da hätten wir natürlich auch die passenden Module zu.
Ja, genau, richtig. Welcher Zufall, ne? Ja. Und ein Beispiel fürs Regeln, da kommt ja noch ein Teilchen mit dazu, dass das Ganze dann funktioniert.
Ja, genau. Also ich war jetzt erst neulich war ich bei einem Kunden und da habe ich eigentlich eine wirklich interessante Applikation in Betrieb genommen. Das Ganze nennt sich Probierpresse. Also eine Pressapplikation, wo aber auch höchste Genauigkeit im Schiefstandfall gefordert ist. Zum Einsatz kam da unsere Post 324 UPFN Und das Ganze stellte sich halt so dar, also wir haben es jetzt wirklich den Gleichlauf schon so genau gekriegt, dass wir da eine, von einer Regelabweichung im Hundertstel Millimeterbereich gesprochen hatten. Dann war aber der Extremfall bei der Probierpresse, die fährt im Prinzip auf und muss dann auch gerade sein. So, da kommt ja auch schon so ein bisschen Physik mit ins Spiel, wenn da so ein Gewicht von der Presse runterfährt. Und wir haben dann wirklich den Extremfall simuliert, indem wir da einfach einen Metallklotz unter eine der beiden Achsen geknallt haben. Mhm. Und dabei haben wir tatsächlich eine Regelgenauigkeit mit Aufknall, dass er sich maximal 0,6 mm schief stellt. Und der hat sich so schnell wieder hochgeregelt, das konnte man fast mit dem bloßen Auge gar nicht mehr sehen.
Also das ist ja tatsächlich mal ein exemplarisch sehr gutes Beispiel für das Regeln und wie gut es dann funktionieren kann.
Genau.
Jetzt musst du ja, wenn du Ventile ansteuerst, brauchst du eine Elektronik. Jetzt gibt es ja, Proportionalventile ist ja eigentlich das, was in der Regel angesteuert wird. Jetzt gibt es ja in der Hydraulik viele Kunden, die schwören immer noch auf Ventile mit OBE, also mit Onboard-Elektronik, wenn ich das richtig interpretiert habe.
Genau.
Braucht man das eigentlich immer, beziehungsweise was steckt eigentlich hinter dieser OBE-Thematik?
Grundsätzlich kann man sagen, man braucht nicht immer eine OBE. Also eine OBE, wie du ja schon sagst, Onboard-Elektronik, ist im Prinzip nichts anderes als der beim Steuern erwähnte Leistungsverstärker schon im Ventil integriert. Da wir aber dafür Module haben, kann ich sagen, nein, man braucht nicht unbedingt eine Onboard-Elektronik, weil auch mit einem unserer Module, den Ventilverstärkern, kann man halt Ventile ansteuern. Und wir haben auch schon mit Ventilen ohne Onboard-Elektronik mit einem unserer Leistungsverstärker dieselbe Genauigkeit erreicht wie bei einem Ventil mit Onboard-Elektronik. Also
braucht man es nicht unbedingt, ja. Also ich hab ja mit euren Modulen auch schon das ein oder andere gemacht und habe das eigentlich auch immer mit Prop-Ventilen ohne Onboard-Elektronik dann bewerkstelligt. Wenn du jetzt so ein Ventil regelst, was ist aus deiner Sicht ein wichtiger Faktor für eine gute Performance von so einem Hydrauliksystem in Verbindung mit euren West-Modulen?
Ja, genau. Also das Entscheidende bei Ventilen ist ja eigentlich die Auflösung, die das Ventil bietet. Also im Datenblatt kann man ja ablesen, wie das Ventil performt. Und es gibt viele Ventile, die haben ja einen gewissen Totbereich. Also meistens liegt er so um die 15-25% bei so einem Wald- und Wiesenventil. Das muss man sich ja vorstellen, wenn ich jetzt mit 0 bis 10 Volt ansteuere und ich habe einen Totbereich von 20%, dann gebe ich schon 2 Volt drauf und das Ventil hat noch gar nicht geöffnet. Also es fließt noch gar kein Öl. So, und wenn ich jetzt nur diesen Bereich 2 Volt bis 10 Volt zum Regeln habe, dann habe ich natürlich mir auch schon gut was an Regelstrecke weggenommen, die der Regler machen könnte. Dementsprechend, da sollte man halt wirklich drauf achten. Je weniger der Totbereich ist, umso besser ist das natürlich zum Regeln.
Liegt es dann an den Magneten, ganz kurz noch, liegt es an den Spulen dann, dass dieser Totbereich so groß ist, oder ist das wirklich das, ja, was ist da die Ursache dafür?
Das liegt nicht an dem Spulen an sich, das liegt an der Art des Ventils, das verwendet wird. Also es gibt ja Ventile, die haben in der Neutralstellung, ist ja kein Ölfluss. Und diese Stellung muss ja erstmal überwunden werden. Und erst wenn da Öl fließen kann, also wenn quasi die Verbindung hergestellt wird, erst dann kann da ja was passieren. So, das ist einfach die Machart des Ventils.
Okay. Wenn ich da kurz noch was ergänzen darf, das Thema mit der Auflösung, Benedikt, vollkommen richtig, mit dem Totop im Prinzip. Meistens haben die Ventile 15-20%, das heißt 2-8 Volt hast du noch Regelstrecke. Was da natürlich dann ganz ungeschickt ist, wenn man dann zum Beispiel auch noch ein Ventil nimmt, das zu groß ist. Ja. Also wir haben das selber schon bei Kunden erlebt, dass die dann zum Beispiel 120 Liter Ventile eingesetzt haben für eine Regelung mit 40 Litern. Ne? Das heißt, du hast dann nicht nur das Problem, dass du nur noch 2-10 Volt hast, sondern du hast auch noch das Problem, dass die 2-10 Volt 0-140 Liter sind. Du brauchst aber nur 40 Liter. Ne? Das heißt, du hast hinten raus ja im Prinzip noch endlich viel Volumenstrom, den du gar nicht verbrauchst sozusagen. Und deshalb ist natürlich entscheidend, da dann auch die richtige Ventiltechnik einzusetzen.
Das ist richtig. Ich habe es natürlich nur von der elektronischen Warte wieder gesehen. Berufskrankheit.
Wir verzeihen dir.
Wenn du jetzt Beispielanwendung, was ja relativ häufig ist, du willst jetzt ein oder mehrere Zylinder genau positionieren oder im Gleichlauf fahren. Was für eine entscheidende Komponente ist denn noch notwendig, damit du den Regelkreis schließen kannst?
Ja, wie wir ja schon eingangs gesagt haben, für eine Regelung ist ja eine Überwachung des Ist-Zustands halt erforderlich. Dementsprechend brauchen wir für einen Gleichlauf, für eine Positionierung, brauchen wir irgendeine Art von Wegmesssystem.
Okay. Wenn du jetzt bei einem Zylinder ist das ja relativ häufig. Jetzt bin ich ja jemand, der in der hydraulischen Antriebstechnik, in der rotativen Antriebstechnik unterwegs ist, also im Bereich der Hydraulikmotoren. Würde so etwas auch bei einem Hydraulikmotor funktionieren, dass man den genau positionieren kann? Ich frage nicht ohne Hintergedanken.
Ja, genau. Wir haben ja gerade ein gemeinsames Projekt mit dem Andreas, wo wir mit...
Irgendwas klingelt gerade.
Irgendwas klingelt gerade, ja, es irritiert gerade ein bisschen.
Genau. Keine Ahnung, was das war. Ich habe eigentlich alle Telefone aus, aber es hat sich...
Das muss ich aufhalten, einfach weitermachen.
Wir haben ein gemeinsames Projekt ja gerade, wo wir mit einem LVDT-Sensor halt eine Art Tacho realisieren für den Hydraulikmotor. Aber dazu dann in der Zukunft mehr.
Genau, ja, das vielleicht ein kleiner Teaser, da werde ich dann in Zukunft dann auch noch drüber berichten, was wir da gemeinsam gerade bewerkstelligen. Es ist noch zu früh, um da genauere Details zu geben.
Wieso? Wir arbeiten noch erst 2 Jahre an dem Projekt.
Was?
Nee, Quatsch, Spaß. Kein Kommentar.
Wenn wir über Wegmesssysteme reden, Benedikt, welche Art von Wegmesssystemen gibt es denn da?
Ja, Lars, das ist natürlich auch ein Thema, da könnte man jetzt eine komplette Podcast-Folge draus machen, alleine über Wegmesssysteme. Dementsprechend, ich würde vorschlagen, wir begeben uns nicht zu tief in das Rabbit Hole. Es gibt ja grundsätzlich verschiedenste Arten, einen Weg zu messen. Zum Beispiel den magnetostriktiven Weg. Also das ist in dem Zylinder wäre dann ein kleiner Magnet, der fährt über einen Stab. Und anhand des der Magnetfeldänderung wird erkannt, wo genau die Position des Zylinders gerade ist. Die, sage ich jetzt mal, für uns als West interessante Art ist im Prinzip, über was für eine Art von Sensor wir gerade reden. Also sind es analoge oder SSI-Sensoren? SSI-Sensoren sind ja Sensoren mit digitaler Übertragungsart. Oder halt der LVDT-Sensor, den wir gerade eben beim Projekt erwähnt haben.
Ja, finde ich ganz spannend, das Thema analog und digital, dass man das auch mal richtig versteht. Was verstehst du, wenn ich dir sage, ich habe einen Sensor mit digitaler Schnittstelle und mit digitaler Übertragung? Was heißt das? Jetzt mal einfach gesprochen.
Einfach gesprochen, der Sensor, der schickt Nullen und Einsen runter zum Steuergerät. Das Steuergerät spricht auch dieselbe Sprache mit Nullen und Einsen und interpretiert dann den Wert entsprechend. Also es ist ja ein festes Protokoll, was dahinter steckt, Wort ist weg.
Genau. Der große Unterschied ist ja, dass die Sensoren dann meistens eine wesentlich höhere Auflösung haben und, wenn man es jetzt mal so sagen darf, in Echtzeit kommunizieren. Ne?
Genau.
Ist ja bei analog zwar auch so, aber wenn ich mich richtig entsinne, hast du bei analog Signalen ja immer das Problem, dass du einen Wandler zwischendrin hast. Ne?
Genau, du hast bei Analogsensoren hast du ja grundsätzlich das Wandlerproblem und natürlich auch durch die reine Physik hast du ja schon einen gewissen Verlust. Da kommt halt nicht original der Wert an, den der Sensor erzeugt hat, auch beim Gerät an. Und das hast du bei digitalen Sensoren halt einfach nicht. Da kommt direkt das Signal und das sind Nullen und Einsen, also an oder aus.
An oder aus, on off, genau. Jetzt hatten wir ja vorhin schon bei den Ventilen über die Auflösung gesprochen. Worauf muss man denn achten, wenn man sich ein Wegmesssystem aussucht?
Ja, auch da hängt es vehement natürlich davon ab, was man jetzt für Genauigkeitsanforderungen hat. Wenn man jetzt wie bei der Probierpresse Anforderungen im Millimeterbereich oder Hundertstel oder Zehntel Millimeterbereich hat, dann sollte man tunlichst einen analogen Sensor vermeiden. Weil der hat natürlich nicht diese Genauigkeit, also da kann man auch das beste Regelmodul haben, das man möchte. Wenn der Sensor einfach nichts Genaueres liefert, dann kann die Karte da nichts für. Dementsprechend, da sind halt einfach Limits. Wenn man jetzt keine hundertprozentig genaue Anforderung hat, dann reicht natürlich auch ein analoger Sensor. Also.
Auch da nochmal der Hinweis, der Sensor sollte natürlich das abbilden, was ich an Wegstrecke machen möchte. Ne? Also haben wir ja auch schon oft gehabt. Ich kann mich nur entsinnen, wir hatten einen Seilzuggeber, der war irgendwie ausgelegt für 8 Meter oder sowas und der Kunde hat aber nur 2 Meter Hub gehabt. Ne? Geht dir natürlich auch wieder maximal die Auflösung in die Knie, weil du hast 0 bis 10 Volt auf 8 Meter und wenn du nur 2 Meter benutzt, dann ist das eine einfache Rechnung, da ist einfach eine sehr schlechte Auflösung vorhanden. Fällt dir denn auf Anhieb so eine große Fehlerquelle ein bei den zum Beispiel SSI-Sensoren?
SSI-Sensoren haben ja so ihre Tücken, sage ich jetzt mal. Die unterscheiden sich ja in ihrer Herstellungsart, also auch in der Übertragungsbreite. Also das ist ein herkömmlicher SSI-Sensor, überträgt entweder mit 24 oder mit 25 Bit das Signal, wo er gerade ist. Und das ist natürlich auch ein Fallstrick. Wenn ich jetzt ein Modul nehme und dem nicht sage, wie viel Bit der SSI-Sensor hat, dann wird das natürlich Schwierigkeiten haben, das richtig zu ermitteln. Aber auch muss ich auch gucken, also wir machen das bei Inbetriebnahmen zum Beispiel einmal, dass wir die Achse einmal ausfahren, einmal einfahren, um halt auch den Nullpunkt genau zu ermitteln. Weil Null ist nicht unbedingt gleich Null beim SSI-Sensor. Also da kann man auch noch ein Offset setzen müssen.
Vollkommen richtig, ja.
Ja, spannend. Jetzt bin ich ja Hydrauliker, ne? Also Maschinenbauer. Und ich habe mal irgendwann vor vielen Jahren im Studium gelernt, Maschinenbauer und Elektrotechnik, das versteht sich irgendwie nicht so richtig gut. Wenn ich jetzt so ein Modul von euch einsetzen möchte, wie schwierig ist es, so ein Modul einzustellen, zu parametrisieren oder zu nutzen?
Ja, also ich als Elektrotechniker sage natürlich, selbst ein Maschinenbauer kriegt das hin.
Und da haben sie
1-1, okay.
Ich bin Schiri.
Ja, es ist relativ unkompliziert, unsere Module einzustellen. Also man kann sich mit einem handelsüblichen Druckerkabel auf die Module anstöpseln. Man lädt sich die kostenlose WPC-Software runter und verbindet sich mit dem Modul. Dann sieht man die Parameter im Prinzip in der Tabelle. So, die meisten, also gerade wenn es jetzt um die Ventilverstärker geht, die meisten Informationen, die man eingeben muss, stehen im Datenblatt des Ventils. Wenn es jetzt zu einer präziseren Applikation kommt, irgendwas mit Regelung, das muss man sich halt auch einfach trauen. Also so eine Regelung zu parametrieren ist ja immer ein Näherungsverfahren. Also es gibt ja, man kann ja nicht vorher sagen, ja so und so wird's sein, sondern das muss man immer ein Stück weit ausprobieren. Und da muss man halt auch einfach den Mut haben, das zu machen. Wenn man da natürlich nicht den Mut hat, dann unterstützen wir da natürlich gerne. Also das ist gar kein Problem. Man merkt eigentlich sehr gut, wenn man was falsch parametriert hat, weil so eine Hydraulikanlage, die macht laut, wenn sie das nicht mag, was man gerade getan hat. Sehr laut.
Solange sie nur laut macht und es nicht laut kracht, ist alles in Ordnung.
Ja, ja.
Und wie lange dauert in der Regel so eine Inbetriebnahme?
Ja gut, das Inbetriebnahmen sind ja immer so ein Extrem, wo Planung und Realität aufeinandertreffen. Und das kann gut funktionieren, birgt aber natürlich auch immer Potenzial für viel Chaos. Also Lars und ich waren ja auch schon auf einer Inbetriebnahme, wo unser eigentlicher Job nach so einem Stündchen auf zwei gegessen war und wir standen dann da noch 6 Stunden rum. Aber es kann halt auch anders kommen. Also, dass man da ankommt, also ich sag mal, der reine Anteil von uns ist, wenn alles glatt läuft, in einer halben Stunde bis Stunde getan. Aber es kann natürlich auch bei Inbetriebnahmen, wir haben es alle schon erlebt, vorkommen, dass man die in Betrieb nimmt, anfängt zu positionieren, zu regeln und auf einmal fällt auf, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht und das liegt nicht am Modul.
irgendwas macht sich selbstständig hier bei der ganzen Regelung, das haben wir tatsächlich schon gehabt, ja.
Also das heißt aber dann letztendlich, wenn ein Kunde jetzt bei euch irgendein Modul kauft, dann kann er das auch komplett alleine machen, ohne eure Unterstützung?
Da gehe ich felsenfest von aus, ja. Also wir haben eigentlich relativ gute Anleitungen bei den meisten, also wir haben ja auch Module mit Feldbus, da also so ein Profinet-Modul, da liefern wir sogar SPS-Bausteine, die man in der S7 direkt benutzen kann. Also das kann jeder mit ein bisschen Vorbereitungszeit kriegt das hin, würde ich sagen.
Ja, spannend. Dann zum Schluss noch eine provokante Frage. Wird das Thema nicht mal irgendwann langweilig, weil das ist doch irgendwie gefühlt immer dasselbe, oder?
Ja, das kann ich jetzt nach 7 Monaten noch nicht sagen, aber ich glaube nicht. Also ich bin ja erst 7 Monate bei der West, aber es ist ein unglaublich komplexes Themenfeld und es hat ja komplett unterschiedliche Facetten. Also Hydraulik wird ja immer gesagt, es ist total grob, dreckig, ungenau. Und genau das ist Hydraulik nämlich eigentlich nicht. Und das finde ich halt unglaublich spannend. Also wir haben auch tatsächlich einen Kunden, der hat eins unserer Geräte in der Batteriefolienfertigung eingesetzt und da mit einem unserer Hydrauliksteuergeräte in der Hydraulik eine Positioniergenauigkeit von 1 Mikrometer erreicht. So, da kann doch keiner von ungenau reden.
Nee, von dreckig auch nicht.
Von dreckig auch nicht. Also da darf nichts passieren bei so Applikationen. Ne? Also.
Da fällt mir jetzt spontan noch eine letzte Frage ein, weil, wie gesagt, ich bin ja mehr so der Mobilhydrauliker und werden die Module auch in der Mobilhydraulik eingesetzt oder ist das überwiegend in der Industrie?
Sowohl als auch. Wir haben natürlich noch keine Module mit CAN, aber wir haben auch kleine Steckerverstärker beziehungsweise auch eine PAM 140P, die kommt in einem kompakten IP65-Gehäuse. Die kann man dezentral anbringen und kann die Geräte natürlich auch in der Mobilhydraulik einsetzen.
Ja, super. Dann
Bevor wir zum Ende kommen, Benedikt, hast du noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wie man sich am besten an das Thema ranbewegt, rantraut?
Ich kann eigentlich nur sagen, einfach mal machen. Ne? Also nein, es klingt
doof. Genau, das wollte ich hören.
Ja, einfach mal machen.
Einfach mal fragen, einfach mal machen, ja. Einfach mal kaufen und anfangen. Dann ist man tatsächlich schnell beim Ergebnis. Gell?
Ja, also ich glaube, da spreche ich für uns alle drei. Jeder, der irgendwie in dem Bereich unterwegs ist, der steht gerne Rede und Antwort. Und wenn man Fragen hat, wenn man Anregungen hat, einfach melden.
Also ich muss da auch eine Lanze für euch brechen. Also selbst ich komme mit den Modulen klar und kann die parametrieren.
Das sag ich ja, selbst Maschinenbauer.
In diesem Sinn, ich bedanke mich wieder für das angenehme Gespräch, Benedikt. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir verlinken natürlich eure Kontaktdaten in den Shownotes. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder viel Spaß mit unserer Folge hatten und wünsche allen einen schönen Tag.
Dankeschön und von mir auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao. Schönen Tag noch.
Ciao, tschüss.